Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot.
Der Podcast der Deutschen Sportakademie.
Ich bin Irina Luxem.
Und ich bin David Klinkhammer.
Gemeinsam
und auch alleine
sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit.
Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmythen auf und hören uns Erfolgsstories an.
Eure Deutsche Sportakademie.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot. Mein Name ist David Klinkhammer. Die zweite Folge in diesem neuen Jahr beschäftigen wir uns rund um das Thema E-Sport. Und da habe ich einen spannenden Gesprächspartner heute in der Leitung, der sich mit diesem Thema wissenschaftlich befasst. Von der Sporthochschule in Köln begrüße ich heute den Chuck. Hallo Chuck.
Hallo David, danke für die Einladung.
Chuck, magst du dich vielleicht mal unseren Hörern vorstellen?
Klar, gerne. Also mein Name ist Chuck Toll. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule in Köln, um genauer zu sein, im Institut für Bewegungstherapie, in dem jetzt schon seit mehr als 5 Jahren E-Sport-Forschung in irgendeiner Art und Weise betrieben wird. Und ja, in dem Bereich sind wir halt jetzt schon seit ein paar Jahren tätig.
E-Sport, das ist für viele vielleicht noch kein Begriff. Der eine oder andere hat es mal gehört, aber sich vielleicht nicht damit auseinandergesetzt. Was ist denn überhaupt E-Sport? Kannst du das vielleicht mal kurz erklären?
Ja, natürlich. Wir verstehen darunter das kompetitive Computerspielen oder Videospielspielen. Das heißt also, gegen menschliche Gegner anzutreten und sich zu messen, virtuell bzw. digital. Und da sind halt die Klassiker, vor allem in Deutschland bekannt, sowas wie FIFA, dass man sich dort halt misst und mittlerweile auch Millionenpreisgelder halt quasi Turniere ausspielt.
Okay, also bei diesen Computern und Konsolenspielen, um die es ja geht, da denken viele vermutlich eher an so ein veraltetes Zockerklischee. Also man stellt sich da jemanden vor, der wenig soziale Bindung hat, der sich eher schlecht ernährt und auch wirklich sich wenig bewegt. Diese und weitere Punkte habt ihr ja in eurer Forschungsgruppe auch untersucht und seid da zu Ergebnissen gekommen. Wie sehen da die Ergebnisse aus? Kann dieses Klischee sich bewahrheiten?
Ja, das werden wir relativ häufig gefragt, beziehungsweise sind wir natürlich auch mit dieser Einstellung in Anführungszeichen so ein bisschen rangegangen, um zu gucken, ob diese Klischees überhaupt stimmen. Wir sind jetzt ja vor allem Experten für Gesundheit bzw. körperliche Aktivität und Sport. Und da liegt auch mehr oder weniger unser Fokus drauf. Und wie wir aber jetzt sehen konnten, wir haben jetzt gestern erst unsere neue Studie quasi vorgestellt, die E-Sport-Studie 2021. Und da ging es jetzt vermehrt zum Beispiel um die Ernährung im E-Sport. Und dort konnte man jetzt sehen, dass es halt mit dem Klischee oder dass mit dem Klischee aufgeräumt werden kann, dass halt die E-Sportler sich nur schlecht ernähren oder nur von Pizza und Chips leben. Was aber wiederum bestätigt werden kann so ein bisschen, ist so dieser Energy-Drink-Konsum. Heißt also, ja, es wird ein wenig mehr Energy oder ein wenig mehr Energy-Drinks konsumiert innerhalb dieser Gruppe. Trotzdem aber muss man sagen, ernähren sie sich halbwegs gesund und vor allem auch, was die Auswahl von Fastfood angeht, ja, 2x die Woche, das ist noch zu optimieren, aber das geht immer noch. Und wo wir natürlich auch immer sehr quasi erfreut sind, dass wir sehen, dass die körperliche Aktivität, die WHO beschreibt, dass er so mit 150 Minuten die Woche mindestens körperlich aktiv zu sein, also moderat vor allem. Und hier sehen wir halt, dass das überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Also sprich 85% haben jetzt in der letzten Erhebung mindestens diese Empfehlungen von 1,5 beziehungsweise sogar 2,5 Stunden pro Woche erreicht. Und das ist natürlich erfreuenswert.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und positive Erkenntnis, die man vor allen Dingen für den E-Sport daraus nimmt. Das bedeutet, so dieses Zocker-Klischee, was ich vielleicht auch aus meinen Kindertagen noch kannte, wo man sich mit den Freunden in den Keller gesetzt hat, mit den Computern. Man hatte noch keine WLAN-Verbindungen, man hat sich da mit LAN-Kabel verknüpft, hat Counter-Strike gespielt und sich Pizza bestellt und Cola getrunken und Energy-Drinks, um wach zu bleiben. Das bewahrheitet sich bei den E-Sportlern nicht. Das bedeutet, bei dem Begriff E-Sport sprechen wir nicht gleichermaßen von Zocken. Würdest du das unterschreiben?
Ja, natürlich. Also zwischen E-Sportlern und quasi oder E-Sportlerinnen und normalen Videospielern ist quasi die Differenz, dass man das wirklich vielleicht auch dann strukturiert macht und sich regelmäßig in Wettkämpfe begibt. Also für die Spieleklassiker ja auch wieder, ich glaube, den meisten sagt einfach FIFA etwas, deswegen beziehe ich mich darauf. Wenn ich jetzt nur einfach ab und zu mal so mit meinen Freunden spiele oder unter Freunden vielleicht mal auch ein Turnier mache, bin ich nicht automatisch E-Sportler. Nehme ich aber regelmäßig vielleicht an der Weekend League teil und melde mich darüber hinaus an Online-Turnieren an oder vielleicht auch, wenn es wieder geht, offline, dann kann man da schon von E-Sport sprechen. Heißt also, hier steht wirklich dieser Wettkampfgedanke im Vordergrund und ja, das macht letztendlich den E-Sportler nachher auch aus.
Genau, da hast du es schon mit reingebracht, der Wettkampfgedanke. Und der Wettkampfgedanke wird ja auch erläutert, wenn man sich mit dem Begriff, mit der Definition Sport zusammensetzt. Und zwar, ich zitiere jetzt einfach mal eine Definition: Sport ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine Beziehung zu anderen Menschen begeben, mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst, zu entwickeln und sich mit diesen anderen Menschen auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptierten ethischen Werte nach selbstgesetzten oder übernommenen Regeln zu vergleichen. Das, wenn man das hört, trifft das ja eigentlich alles auf E-Sport zu. Warum fällt es dennoch so vielen schwer, E-Sport als Sportart anzuerkennen?
Da haben wir halt das Problem, und wie du auch schon richtig sagst, es ist quasi jetzt auch eine Definition von Sport. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche. Und vor allem in unserem Gedankengut ist vor allem die Körperlichkeit immer sehr ausgeprägt vom Sport. Heißt also, wenn man nicht körperlich aktiv ist oder nicht ersichtlich bei einer Sportart, die man ausführt, dann wird das nicht unbedingt als Sport quasi deklariert. Also für Fußball ist wahrscheinlich jedem klar, das ist Sport, da bewege ich mich körperlich. Gehen wir jetzt aber in Richtung vielleicht Schießsport oder Dart, dann wird es schon für die meisten schwieriger. Und wenn wir dann nur noch beim Denksport sind oder vielleicht auch beim Motorsport, sind da vielleicht auch einige schon nicht mehr dabei. Und das Problem hat eben auch der E-Sport, weil man hat von außen ersichtlich keine großen Bewegungen und keine große körperliche Anstrengung, die aber trotzdem vorhanden ist. Also das kann man relativ gut beobachten, wenn man mal den Spielern zuguckt, dass die doch innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Tastenanschläge und auch oft asymmetrisch von beiden Händen sich bewegen müssen. Und da werden halt Zahlen wie 300 bis 400 Tastenanschläge pro Minute in der Spitze gerne angegeben.
Das ist schon sehr hoch. Also die Tastenanschläge habe ich bei meiner Büroarbeit hier nicht. Aber du hast es schon richtig gesagt, so dieses Körperliche, das wird dem E-Sport ja oft vorgeworfen, dass das eben nicht existiert. Denn wenn wir eine Sportart versuchen zu definieren, dann kommen ja auch oftmals die fünf motorischen Fähigkeiten zu tragen. Da hätten wir Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Was würdest du denn sagen beim E-Sport? Welche dieser Fähigkeiten wird denn besonders gefordert und welche eher weniger?
Natürlich haben wir vor allem den koordinativen Aspekt, welcher da zu tragen kommt und wir quasi ja permanent unsere Handlungen koordinieren müssen. Was da so ein bisschen fehlt, ist vielleicht die antizipatorische Fähigkeit beziehungsweise halt das Spielverständnis, was man auf jeden Fall braucht im E-Sport. Aber wenn wir mal kurz bei den Fähigkeiten bleiben, natürlich sind sowas wie Kraft und Ausdauer jetzt von außen nicht ersichtlich. Und natürlich brauche ich auch für den E-Sport keine übermäßige Kraft. Also ich muss kein Bodybuilder sein, um E-Sport zu betreiben. Dennoch ist es bei manchen Spielen vielleicht entscheidend, je nachdem bei den Tasten und je nachdem, was man auch für Eingabegeräte hat, dass man relativ feinfühlig vielleicht damit auch umgeht und halt da ein bisschen differenzierter mit der Kraft umgeht. Aber natürlich, Kraft brauche ich nur minimal. Bei der Ausdauer würde ich sagen, ist es ein wenig anders. Die körperliche Ausdauer, ja, brauche ich auch, weil sie vor allem die geistige halt auch mit unterstützt. Und das ist vor allem im E-Sport ja wichtig, weil ich sitze sehr lange und muss sehr lange konzentriert bleiben. Und dahingehend brauche ich auf jeden Fall eine ausgeprägte Ausdauerfähigkeit, weil sonst ich schnell ermüde, beziehungsweise vielleicht nicht mehr den Leistungsstandard aufrechterhalte. Und ja, So haben wir auf jeden Fall so eine gute Verteilung. Dementsprechend, ich muss nicht irgendwo ein super Athlet sein oder super ausgeprägt sein in diesen Fähigkeiten, aber ich brauche auf jeden Fall grundmotorische Fähigkeiten. Und auch, wie gesagt, bei der Kraft, ich sollte mich selbst quasi halten können oder eine ausgeprägte Rumpfmuskulatur zumindest haben, damit ich auch wirklich so lange sitzen kann. Weil das lange Sitzen, das wissen wir, ist nicht gerade das Förderlichste für den Körper.
Jetzt hast du die Koordination schon mal genannt, die zwingend vorhanden sein muss, eben dann niedergeschlagen in den einzelnen Fähigkeiten, koordinativen Fähigkeiten. Wenn ich jetzt als Kraftsportler ins Fitnessstudio gehe oder am Anfang einer Saison im Fußball, ist es ja in der Regel so, wenn wir jetzt den Fußball nehmen, dass am Anfang ein Laktattest gemacht wird, dass man quasi den Stand der einzelnen Spieler ermittelt, den Ausdauerstand der Spieler ermittelt. Im Fitnessstudio, wenn man nicht einen Kraftsportler habe, mit dem mache ich vielleicht einen Maximalkrafttest, um den Stand der Dinge zu ermitteln. Wie sieht das denn bei E-Sportlern aus? Wie kann man da zum Beispiel die koordinativen Fähigkeiten durch, sagen wir mal, eine Testbatterie sichtbar machen?
Ja, da gibt es noch nichts Allgemeingültiges. Also natürlich kann man da, wenn man die gleichen Testverfahren benutzt, ein wenig das sichtbar machen. Es gibt mittlerweile Ingame-Lösungen oder von Publishern oder Programmierern bestimmte Programme, die ein wenig dafür dienen sollen, dass man sich warm machen kann oder gewisse Scores in irgendwelchen Fähigkeiten am PC direkt errechnet. Wir haben das versucht, mal unabhängig davon zu sehen und wollten halt und haben uns auch angeschaut, wie quasi auch zum Beispiel die feinmotorischen Fähigkeiten von E-Sportlern ausgeprägt sind. Und wir haben so eine E-Sport-Testbatterie zusammengestellt, die unter anderem halt auch das misst. Und da kann man schon sehen, dass die E-Sportler auf jeden Fall überdurchschnittlich gut im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ausgeprägte feinmotorische Fähigkeiten haben. Und dementsprechend kann man schon mal sehen, okay, der E-Sport schult anscheinend ähnliche Sachen wie der klassische Sport auch, weil das haben wir bei Sportlern, die klassischen Sportarten nachgehen, auch sehr häufig sehr gut ausgeprägt. Dementsprechend, ja, da gibt es unterschiedliche kleine Tests, natürlich auch unabhängig vom PC, die man machen kann oder Testsysteme, um da vielleicht seine Koordination zu überprüfen.
Dann nehme ich daraus, wenn wir jetzt die ganzen Fähigkeiten besprochen haben, auch die Testbatterie einmal besprochen haben. Klar ist natürlich auch wichtig, das Spielgeschehen des gespielten Spiels dann eben auch zu verstehen und motorische Fähigkeiten mitzubringen, vor allen Dingen in der Feinmotorik und in anderen koordinativen Fähigkeiten. Dann wäre der Weg zur Profikarriere ja geebnet. Oder würdest du noch irgendwas anderes anbringen, was besonders wichtig wäre, wenn man dem Beruf des E-Sportlers nachgehen muss? Was muss man noch mitbringen?
Allem voran, wir haben jetzt sehr viel über körperliche Fähigkeiten auch gesprochen. Die müssen natürlich eine gewisse Grundfähigkeit haben. Noch wichtiger ist es aber ja tatsächlich, das Spielgeschehen oder das Spiel perfekt beherrschen zu können. Also man muss ja letztendlich auch alle Taktiken rund um das Spiel wissen und können, um wirklich gut zu werden. Weil dann hilft mir es auch nicht, wenn ich besonders koordinativ ausgeprägt bin, wenn ich einfach nicht weiß, was ich tun muss. Und dahingehend natürlich brauche ich diese, sage ich mal, Fähigkeiten, welche vor allem natürlich innerhalb des Spiels geschult werden, sind anfangs auch wichtiger, aber man sollte halt das Körperliche nicht vergessen. Vor allem, was ich schon meinte, wenn wir darüber über die Sitzzeiten sprechen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was braucht man noch? Wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, um letztendlich sich in der Szene durchzusetzen, weil man sieht es ja jetzt mittlerweile, sehr viele junge Menschen springen da auf quasi oder möchten gerne vielleicht E-Sport-Profi werden. Und deshalb muss man da natürlich auch herausstechen und am Ball bleiben. Dementsprechend muss man sich gegenüber anderen durchsetzen und eventuell auch vielleicht in Kontakt mit Teams kommen über irgendwelche Turniere oder dergleichen.
Ihr seid ja auch aktiv in der Deutschen Sporthochschule, habt selbst ein Team an den Start gebracht. Vielleicht, um das noch ein bisschen genauer zu machen, dass es für viele nicht so abstrakt ist, kannst du vielleicht mal so einen typischen Trainingstag oder so eine typische Trainingswoche für eure E-Sportler darstellen?
Ja, ich würde das mal noch mehr auf die Profi-Ebene heben. Ich glaube, dann wird das noch besser ersichtlich. Also das sind bei uns vor allem sind das die universitären quasi Spieler, die an Uniteams sich selbst organisieren hauptsächlich und dort trainieren. Und da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt uns die Profis angucken, dann ist es schon sehr viel strukturierter noch. Heißt also, da ist so ein Tagesablauf, wenn es denn gut ist, und das ist noch nicht überall so, relativ strukturiert. Heißt also, die Personen stehen beispielsweise um 10 Uhr oder so spätestens auf, haben dann natürlich hoffentlich ein Frühstück, eventuell auch schon eine kleine körperliche Einheit, um sich quasi ein wenig fit zu halten, und beginnen dann spätestens um 12 Uhr vielleicht mit ihren ersten Einheiten, um sich einzuspielen, machen Taktiktraining und haben dann am Nachmittag vielleicht nochmal kurz Pause, aktivieren sich nochmal körperlich, um dann zum Abend hin oder am späten Nachmittag nochmal an den PC zu gehen. Das ist jetzt eine relativ ideelle Vorstellung davon, wie es laufen sollte und wie wir es auch gerne hätten natürlich. Wieder in Bezug auch vor allem auf die Gesundheit und auf das quasi Ausgleichstraining, was E-Sportler absolvieren sollten. Es ist aber noch nicht überall so angekommen, natürlich vor allem nicht in der breiten Masse. Da möchten wir gerne hin, dass es halt gerade auch die Leute schon mit ein- oder aufnehmen, dass man ein quasi Ausgleichstraining oder ein Vorbereitungstraining für den E-Sport braucht. Heißt also, dass wir hier auch körperlich wirklich uns aktivieren, um einfach fitter an PC oder Konsole zu werden. Weil was nun mal so ist, ist, und das sieht man im E-Sport sehr häufig oder auch in anderen neuen Sportarten, man geht nach dem Prinzip viel hilft viel. Also es wird dann teilweise 5, 6, 8 oder 10 Stunden am Stück gespielt mit nur minimalen Pausen. Und wir wissen aus dem traditionellen oder klassischen Sport, das wird da nicht so praktiziert. Also wer mal 4 Stunden am Stück vielleicht Fußball gespielt hat, weiß, wie erschöpft man doch danach ist und wie viel weniger Leistung man vielleicht nur noch im letzten Drittel abrufen kann. Heißt also hier wirklich diese Trainingsplanung, was du ja schon angesprochen hast, die sollte noch viel, viel ausgeprägter werden. Und das sehen wir in manchen Top-Teams schon sehr gut, aber leider noch nicht flächendeckend.
Okay, jetzt hast du von körperlicher Aktivierung eben gesprochen und auch von Ausgleich. Wie sähe das denn so konkret aus? Also vor allen Dingen aus dem Hinblick, ne, du hattest es ja schon gesagt, ein Fußballer spielt zwar viel Fußball, ne, auch Technik, Taktiktraining etc., aber ein Fußballer geht ja auch mal in den Kraftraum oder geht mal auf die Laufbahn, auf das Laufband. Wie sähe das konkret bei einem E-Sportler aus? Was macht er da? Krafttraining, Ausdauertraining?
Genau, auch eine bunte Kombination. Also was ich schon mal meinte, ein E-Sportler muss kein Top-Athlet werden auf im Ausdauer- oder Kraftbereich, aber er sollte ein halbwegs guter Allrounder sein. Heißt also, sowohl Kraft, Ausdauer, aber auch Koordination sollten unabhängig vom PC geschult werden. Und da bewegen wir uns natürlich eher so, was die Kraft angeht, vor allem im Kraft-Ausdauer-Bereich. Natürlich kann man auch Hypertrophie-Training mit einbauen. Aber wir brauchen jetzt keine riesen Muskelmassen. Es geht vor allem darum, dass wir Muskulatur entwickeln, vor allem unsere Stütz- und Haltemuskulatur, dass diese langfristig aktiv bleiben kann und uns stützt während des Spielens und aktiv bleibt. Genauso im Ausdauerbereich, dort würde ich auch eher die Grundlagen Ausdauer vor allem erstmal hervorheben und dann halt die Langzeitausdauer, weil hier halt wissenschaftlich auch quasi Zusammenhänge bestehen zwischen der körperlichen Ausdauer oder körperlichen Fitness und der mentalen Fitness. Und das ist, wie ja schon gesagt, sehr wichtig für den E-Sport, dass ich lange konzentriert bleibe und eben nicht vielleicht im zweiten Match Fehler begehe aufgrund von Ermüdungserscheinungen. Und dann kann man quasi auch noch koordinative Aufgaben mit dazu nehmen, um einfach das ganze System mit zu fördern. Und ja, so hat man eigentlich ein relativ umfangreiches Training, natürlich noch abseits vom PC, was aber auch erstmal natürlich am Anfang reicht, wenn man das 2-3 Mal die Woche durchführt und auch kombiniert in einer Einheit. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag wechseln zwischen Kraft- und Ausdauertraining, sondern es reicht vielleicht anfangs, wenn ich so 2 bis 3 Einheiten Kraft und Ausdauer mixe in einer Trainingseinheit.
Da höre ich ja quasi raus, dass es nicht nur sinnvoll ist, um eben also den Bewegungsapparat noch zu unterstützen, beziehungsweise seinen Gesundheitsstatus zu unterstützen und um ihn lange zu erhalten aufgrund der langen Sitzzeiten. Ich höre auch so ein bisschen raus, dass solche sportlichen Betätigungen vielleicht auch ein Potenzial bieten könnten, um vielleicht noch 1-2% mehr im Spiel dann eben auszumachen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an das Thema Stress denke, der da aufkommt und ich das in Verbindung mit einem Herz-Kreislauf-Training nehme, das ist dann ein Faktor, um den Stress vielleicht auch während des Spiels zu reduzieren. Also unglaubliches Potenzial sehe ich da auf jeden Fall auch in diesen Trainingseinheiten. Um es jetzt noch ein Fünkchen konkreter zu machen, hast du vielleicht mal 2, 3 Kraftübungen, die besonders geeignet für E-Sportler sind, dass wir da vielleicht mal so eine kleine Vorstellung bekommen, was man da machen könnte?
Auf alle Fälle. Also das will ich auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Es geht vor allem so um die letzten Prozent, die man da natürlich mit rauskitzelt. In erster Linie wird es nicht darum gehen, dass ich riesen Leistungssprünge mache, wenn ich jetzt körperlich aktiv bin. Aber die Leute werden merken, wenn sie es regelmäßig machen, dass man einfach fitter und frischer vor der Konsole sitzt. So, was kann ich jetzt machen? Wenn wir uns überlegen, die Leute sitzen sehr viel, sollten wir vielleicht überlegen, einmal was vor allem zu machen, um uns aufzurichten und vor allem dieser Zwangshaltung oft vor dem PC oder der Konsole entgegenzuwirken. Heißt also irgendwas, was den Rumpf ein wenig öffnet. Heißt also, wir können entweder zum Beispiel sowas machen, was einmal die Tieflingenmuskeln aktiviert. Den Hacker haben vielleicht schon mal einen gehört oder auch noch nicht. Heißt also, ich stelle mich aufrecht hin in einen stabilen Stand, presse die Ellenbogen links und rechts an den Körper und nehme die Unterarme so weit nach oben, dass im Ellenbogengelenk etwa ein 90-Grad-Winkel herrscht. Jetzt presse ich die Finger aufeinander und mache kleine, schnelle Hackbewegungen auf beiden Seiten, gegengleich am besten, damit man quasi die Wirbelsäule dazu veranlässt, beziehungsweise die Muskulatur, aktiv zu werden. Vor allem die tiefliegende Muskulatur der Wirbelsäule, die sogenannte autoktone Rückenmuskulatur, die können wir nicht wirklich selber ansteuern oder nur teilweise, weshalb wir solche reflektorischen Bewegungen brauchen, also Bewegungen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, um die zu aktivieren. Und diese kleine feine Muskulatur ist halt vor allem wichtig, wenn es um Stützfähigkeit geht. Und deshalb ist das zum Beispiel eine geeignete Übung. Das kann ich 10 bis 15 Sekunden am Stück machen, diese Hackbewegungen, kleine Pause und dann das öfter wiederholen bis zu 10 Mal. Und dann habe ich schon mal eine Aktivierung dieser Muskulatur. Ebenso, ja, sowas wie Dehnübungen bzw. Rumpföffner, also die Brustmuskulatur regelmäßig auch zu dehnen, beziehungsweise den oberen Rücken zu trainieren, hilft da auch. Kennen vielleicht auch einige den Butterfly Reverse oder das vorgebeugte Rudern mit 2 kleinen Gewichten in der Hand. Das kann entweder können Wasserflaschen, Bücher oder halt befüllte Rucksäcke sein. Heißt also, ich stelle mich auch wieder aufrecht hin, beuge den Rumpf nach vorne, maximal bis er parallel zum Boden ist, nicht weiter. Dann nehme ich mir zum Beispiel 2 kleine Wasserflaschen in jede Hand und führe jetzt den Ellenbogen eng am Körper entlang und versuche dabei hinten die Schulterblätter gleichzeitig mit zu schließen bzw. zusammenzudrücken. Das Ganze durchgeführt, auch so 10 bis 15 Mal, 3 Sätze. Dann habe ich auch schon mal ein Training von der oberen Rumpfmuskulatur vor allem und die uns so ein bisschen die Brust öffnet. Genau, und sonst natürlich alles, was auch die Beine trainiert, sowas wie Kniebeuge, weil natürlich das Blut auch nach einer Zeit in den Beinen versackt und wir vielleicht deshalb auch nicht mehr genug Sauerstoff im Gehirn haben. Das heißt also Kniebeuge, auch relativ klassisch, kann man da auch sehr gut mit involvieren, um das Ganze zu trainieren.
Ja, das ist doch schon mal ein schöner exemplarischer Trainingsplan für E-Sportler. Werden wir dann hoffentlich alle mal versuchen, unsere fleißigen Zuhörer diese Übungen durchzuführen. Ja, und zum Schluss wollte ich noch kurz fragen, ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, die Forschung, die ihr durchführt für den E-Sport, die könnte ja auch wegweisend für weitere Zielgruppen sein. Und das kommuniziert ja auch so ein bisschen nach außen. Wen könntet ihr mit dieser Forschung auch einschließen?
Letztendlich ist es ja etwa ein Abbild von unserer modernen Arbeitsgesellschaft. Wenn wir uns vorstellen, der Großteil arbeitet mittlerweile oder ein immenser Großteil der deutschen Bevölkerung vor allem vor dem PC. Und da ist es natürlich so, da kennt man schon sehr viel aus der Forschung und weiß sehr viel. Wenn wir aber jetzt auf neue Berufsgruppen auch vielleicht eingehen, auch sowas wie Leute, die im Grafikdesign arbeiten, die vielleicht noch mehr und noch häufiger mit Maus und Tastatur arbeiten, dann kommen solche Gerätschaften natürlich diesen Personen auch zugute. Aber letztendlich auch, wenn wir sehen, es spielen immer mehr und Gaming wird immer mehr attraktiv für viele Zielgruppen und vor allem für jüngere Menschen, dann müssen wir die Leute gut heranführen. Heißt also nicht nur vor allem auch Kinder und Jugendliche vor die Konsole oder auch vor den PC nicht einfach absetzen und beschäftigen lassen, sondern wenn ich Elternteil bin, optimalerweise mich selber auch mal damit beschäftigen. Man muss ja kein Experte werden darin, aber es ist natürlich schön zu wissen, was die Kinder da treiben und vielleicht auch ein wenig Interesse zu zeigen, um dann vielleicht das Ganze auch mal wieder in die echte Welt mit zu transferieren, um da körperlich aktiv zu werden. Heißt also, alles, was uns letztendlich zum Sitzen bringt, da ist die Forschung hingehend ganz gut und dementsprechend denke ich, dass da noch relativ viel folgen wird, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Arbeitsgruppen.
Und da bin ich auch gespannt, was da vor allen Dingen von euch noch kommen wird. Bin auf eure Studien gespannt, was ihr noch alles zum E-Sport rausfindet. Ja, und die von Chuck vorgeschlagenen Übungen veröffentlichen wir natürlich auch auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal. Dann nochmal der Hinweis, Lehrgang zum E-Sport-Manager startet bei uns immer im März und im November. Hier erhaltet ihr dann Einblicke in den E-Sport-Markt, in die Strukturen der Ligensysteme, Law and Order, Expertenwissen, Eventmanagement und natürlich auch all das, was wir heute besprochen haben, und zwar Fit an der Konsole, Sportpraxis für E-Sportler, ist eines der Webinare. Super, Chuck, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und von eurer wirklich spannenden Forschung berichtet hast.
Sehr gerne. Wenn ich mehr wissen möchte, wir sind online oder auch bei Instagram unter esportwissen.de gut zu finden, gut zu erreichen. Da kann man auch sich mal die Studienergebnisse noch genauer angucken.
Super interessant. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit verlinken. Ansonsten wünsche ich dir noch einen super Tag in deinem Forschungsprojekt an der Sporthochschule und sag allen anderen auch eine gute Zeit, viel Spaß beim Hören und bis zur nächsten Folge. Thank you.